Heiliger Geist, du füllst uns aus. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen offen machst für dein Wort. Dass du redest. Danke, dass du weißt, wo wir stehen und was wir brauchen. Amen. Ich habe einen Traum. Ihr Lieben, ich habe überlegt, wie ich in diese Predigt einsteige und ich dachte mir, ich fange an bei einem Traum. Es ist ein Traum davon, wie Gemeinde, wie Volk Gottes in dieser Welt aussehen kann. Dazu muss man sagen, das ist irgendwie mein Traum, aber das ist das Bild, das in meiner Fantasie entsteht, wenn ich die Bibel lese. Damit behaupte ich also nicht, völlig richtig zu liegen und alles richtig verstanden zu haben. Ich weiß auch, dass das durch meine eigenen Vorstellungen und Prägungen beeinflusst ist. Trotzdem, ich habe einen Traum und einen Traum davon, wie Gemeinde aussieht, wenn sie wirklich der Verheißung Gottes glaubt. Ausgangspunkt dafür war der Wochenspruch. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wer von euch weiß, dass wir als Getaufte zur Familie Gottes gehören? Sehr gut, ich auch. Das ist erstmal schön. Aber wenn ich weiter darüber nachdenke, was das eigentlich heißt, was das für Konsequenzen für uns hat, dann entsteht bei mir ein wunderschönes Bild von Gemeinde. Wir gehören zu Gott. Das heißt, wir sind reingewaschen von aller Schuld. Wir sind frei. Wir sind heilig. Wir haben den direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Da gibt es keine Umwege mehr. Und dieser Vater gibt uns Anteil an seinem Reich. Wir dürfen nicht nur einer unter vielen sein, der zufällig auch auf dem größten und schönsten Hochzeitsfest aller Zeiten ist, sondern Gott kennt uns. Wir sind durch Jesus Christus hineingenommen in die Sohnschaft. Wir sind Erben seines Reiches. Als Erben wurde uns das verheißene Land gegeben. Und da spreche ich jetzt von der geistlichen Dimension. Wir haben das verheißene Land bekommen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Heißt, wir dürfen leben, wir dürfen atmen, wir dürfen frei sein, wir dürfen springen oder tanzen oder was auch immer. Wir sind mit allem versorgt als seine Kinder. Alles, was dem Vater gehört, gehört uns in Christus. Wie könnte Gott, der gute Vater, uns irgendetwas verwehren? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Für mich entsteht ein Bild von Gemeinde, die weiß, wer sie ist. Die weiß, wo sie steht. Eine Gemeinde von Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die aufstehen gegen Ungerechtigkeit und gegen Lieblosigkeit und die sich nicht von Angst leiten lassen. Und ja, auch eine Gemeinde von Menschen, die gegen die Machenschaften des Feindes aufsteht. Der Feind, der uns klein halten will mit Krankheiten, mit Leiden, mit Sorgen. Alles, was sein ist, ist unser. Damit ist uns Friede gegeben. Und Freiheit und Gesundheit und sogar Reichtum. Das ist unsere Verheißung. Und mein Traum ist es, dass wir in dieser Verheißung leben. Was meint ihr, ist das Utopie? Oder ist das irgendwie ganz nett, aber das erfüllt sich ja dann doch am Ende aller Zeiten? Ich musste dabei an die Geschichte von Jesus denken, wo er Lazarus auferweckt. Da kommt Martha ihm entgegen und Jesus fragt sie, ob sie an die Auferstehung glaubt. Und Martha nur so, ja klar, glaube ich an die Auferstehung. Auferstehung am jüngsten Tag, dann am Ende aller Zeiten. Und was sagt Jesus darauf? Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Der jüngste Tag ist noch weit weg, aber ich bin jetzt hier. Ich, die Auferstehung. Und Lazarus steht wieder auf. Jesus ist jetzt hier. Er ist mitten unter uns. Und er hat uns den Zugang zu der ganzen Fülle seines Reichtums, seiner Herrlichkeit gegeben. Das Bild, das in meinem Kopf entsteht, ist noch ein bisschen schwammig, wie das genau aussehen kann, wenn wir das wirklich leben, dieses verheißene Land, die Fülle seines Reichtums. Das sind erstmal nur so ein paar Gedanken und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit reinnehmen, was das vielleicht heißen könnte. Diese Gedanken sollen mal so einen äußeren Rahmen bilden zu dem, was ich sagen möchte. Ich dachte, ich gehe mal in Schichten vor. Das ist jetzt so die äußere Schicht, ein Traum oder eine grobe Idee vom verheißenen Land, von der Fülle Gottes. Denn das verheißene Land führt uns eine Schicht tiefer, nämlich zur Grundlage dieses Traums. Warum träumen wir vom, ja, von der Fülle, vom Reichtum Gottes? Ganz einfach, weil Gott diese Verheißung seinem erwählten Volk gegeben hat. Und das fängt an bei Israel. Israels Geschichte beginnt mit einem Traum oder mit einer Vision. Keine Angst, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Ich dachte, ich greife so ein paar Schlaglichter raus, die wichtig sein könnten. Israels Geschichte beginnt mit einer Vision. Gott gibt Abraham eine Verheißung, ein Versprechen. Und zwar ein großes Volk, das in dem Land leben wird, das Gott ihm gibt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich glaube, einige von euch wissen, was dann passiert ist. Abraham, voll Glaubens an diese Vision, zieht los. Und er folgt Gott. Er zieht los in das verheißene Land. Er hat selber noch keine Nachkommen, aber er hält weiter daran fest. Gott hat es gesagt. Ich glaube dieser Verheißung. Da kamen noch so ein paar Gegebenheiten dazwischen, aber irgendwann bekommen er und Sarah endlich ein Kind. Aus diesem Kind entsteht eine größere Familie, die zunächst mal aufgrund verschiedener Umstände in Ägypten landet. In Ägypten wird aus dieser Familie langsam über die Jahrhunderte ein Volk. Das Volk, das ist vielleicht mehr noch ein Völkchen, lebt jetzt aber noch in Ägypten, noch nicht im verheißenen Land. Zwar ist das Volk gewachsen, aber so, noch im falschen Land. In Ägypten werden die erst einmal versklavt. Und das ist nicht nur so ein paar Jahre, sondern das ging über Generationen. Und ich frage mich in all dieser Zeit, wo das Volk angewachsen ist, wo es in Ägypten gelandet ist, versklavt wurde, hatte irgendwer noch diesen Traum im Kopf von Abraham? Hat sich das irgendwer noch gedacht, da war doch mal was? Eine Vision? Gott weiß, dass in dieser Situation das Volk Hilfe braucht, um wieder dieser Verheißung nachzufolgen. Also schickt er Mose und Mose führt ihn diese Verheißung wieder vor Augen. Dann kommt es zu den Plagen, Teilung des Meeres, das Volk verlässt die Sklaverei und geht hinein in die Freiheit. Und sie alle haben wieder diesen Traum von dem Land, in dem Milch und Honig fließen, vor Augen. Das muss ein Wahnsinnsmoment gewesen sein, wie sie da durchgehen und sagen, jetzt endlich, jetzt erfüllt sich das, was Gott versprochen hat. Es ist damit aber noch nicht ganz vorbei. Ich hoffe, ihr seid noch mit mir, das ist alles relativ viel Info, aber ich versuche es kurz zu halten. Es ist noch nicht ganz vorbei, das verheißene Land ist ja noch nicht eingenommen. Zu dem Zeitpunkt. Israel hat das Versprechen bekommen, aber um das einzulösen, müssen die erstmal noch einige Hindernisse aus dem Weg räumen. Da leben noch andere Völker, da werden auch noch ganz andere Götter verehrt als der einzig wahre Gott, Jahwe. Und das ist nämlich die Voraussetzung für die Verheißung. Israel ist ausgesondert, erwählt für diese Verheißung. Aber im Gegenzug müssen sie Jahwe, dem einzig wahren Gott, dienen, ihn lieben und ihn allein lieben. Nur daraus fließt der Segen. Die Geschichte, wie sie dann weitergeht, ist durchdrungen von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Siegen, aber genauso von Niederlagen. Und irgendwann bekommt Israel auch einen König. Und einer der Könige, der zweite König, König David, war einer, der die Version vom verheißenen Land auch wieder wirklich im Herzen trug, der das wusste, dass das ist das, was für uns bestimmt ist. Israel lebte schon in dem verheißenen Land. Es war also physisch da, aber es hat sich noch nicht ganz erfüllt. Da waren noch zu viele Kriege. Milch und Honig, also im übertragenen Sinn, waren noch nicht richtig zu sehen. Da waren zu viele fremde Völker, zu viele fremde Kulturen, die Israel beeinflusst haben mit ihren eigenen Vorstellungen, mit den eigenen Göttern. Israel war physisch am Ziel, aber noch nicht geistlich. Und so kam es dann natürlich, wie es kommen musste, es kamen noch mehr Könige, die diese Vision, die diese Verheißung nicht mehr im Herzen getragen haben. Und einer der Könige, die das besonders schlimm getrieben haben, war König Ahab, der zu dem Elia gesprochen hat. Und hier sind wir eine Schicht tiefer. Eigentlich ist das der Kern. Hier fängt es nämlich jetzt an zu knirschen. Wir haben diese ursprüngliche Verheißung, die Gott mit Abraham teilte. Und wir haben dann eine jahrhundertealte Geschichte, in der um diese Verheißung immer wieder gekämpft wurde, wörtlich und im übertragenen Sinn. Und dann kommt König Ahab und mit ihm wird deutlich, hier ist Israel jetzt an einem Punkt angekommen, wo es die Verheißung eigentlich wieder vergessen hat. Vielleicht war da noch irgendein Bewusstsein für, Gott hat uns erwählt, wir sind das erwählte Volk, aber hey, die anderen Götter sind ja auch ganz nett, die gucke ich mir auch mal an. Und Israel vergisst, wer er ist. Unter Ahab hat sich diese Lage ganz schön zugespitzt. Der Götzendienst, also die Verehrung eines fremden Gottes, in dem Fall war das der Gott Baal, wird nicht nur toleriert wie vorher, was an sich ja schon schlimm genug war, es wird auch noch staatlich gefördert. Da war zuerst Jahwes Altar, der wahre Gott, und Baals Altar und die haben wunderbar nebeneinander existiert. Ist ja nicht schlimm, ne? Sich mal woanders umzuschauen. Aber jetzt wird es heikel, weil sich jetzt Leute auch öffentlich zu dem wahren Gott bekennen, nämlich die Propheten, die von Gott das Wort empfangen haben. Und Ahabs Frau lässt diese Propheten umbringen. Also die Menschen, die eigentlich in der Lage sein sollten, das Volk zur Verheißung zurückzuführen. Israel ist dazu berufen, in der Verheißung Gottes zu leben. Und Israel scheitert. Und dann tritt Elia auf. Elia ist es, der Israel dahin zurückbringen will. Einer der Propheten, der nicht umgebracht wurde. Und wie so viele Propheten ist es seine Aufgabe, Israel dahin wieder zurückzuführen. Von Elia selbst wird eigentlich gar nicht so viel berichtet. Von dem, was berichtet wird, wissen wir, dass er neben Mose einer der größten Propheten des Alten Testaments war, obwohl es nur ein relativ kurzer Abschnitt über ihn ist. Wir wissen, dass er ein paar ziemlich krasse Methoden hatte. Wen es interessiert, wie die Geschichte weitergeht, das ist spannend. Aber trotzdem hatte das Wort, was aus seinem Mund kam, Hand und Fuß. Und wir wissen, er, Elia, ist der Wegbereiter für den Messias. Also der Wegbereiter für die Erfüllung der Verheißung. Also Elia, seine Geschichte beginnt damit, dass er zu Ahab spricht. Und es ist nur ein Satz, den er sagt. Der Regen wird aufhören, bis ich sage, dass es wieder anfangen darf. Elia ist jemand, der die Verheißung kennt und der sie im Herzen trägt. Und Elia kennt seinen Gott. Er weiß, dass alles war anders gedacht. So wie Israel da abgefallen ist, das war anders gedacht. Gott ist der einzig wahre Gott. Und diesem Gott zu folgen, ist der einzige, einzig mögliche Weg zum Leben. Dem erwählten Volk ist das heilige Land gegeben und es wird Zeit, dass die Verheißung wieder ergriffen wird. Es gibt da nur ein Hindernis. Und ich weiß, ich versuche gerade so diese Geschichte ein bisschen zu erklären, aber versucht mal mit dem Herzen hinzuhören. Denn das alles ist ein Bild für uns. Israels größtes Hindernis, für sie die Verheißung wirklich zu ergreifen, war in dieser Zeit der Gott Baal. Baal galt als der Gott der Fruchtbarkeit. Er war es, der für Regen sorgte, der dann dementsprechend für eine gute Ernte sorgte. Und er war auch der Gott über das Totenreich. Das heißt also, viele andere Götter waren auf eine ganz bestimmte Region begrenzt. Aber Baal als Gott über das Totenreich, damit galt seine Macht als allumfassend. Und Israel ließ sich davon beeindrucken. Das ist doch ein interessanter Gott, ja. Die ließen sich davon verführen. Und die, die sich vielleicht nicht davon haben verführen lassen, die haben es dann toleriert. Ist ja nicht schlimm. Was soll schon passieren, das bisschen Yoga? Okay, damit mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber okay. Elia steht auf. Denn das war nicht die Abmachung. Das war nicht Teil des Bundes mit Gott. Israel sollte Gott allein dienen, ihn lieben. Und im Gegenzug würde Gott Israel den Wohlstand geben, Frieden, Segen. Aber Israel hält sich nicht dran. Und jetzt erweist Gott seine Macht und seine Überlegenheit gegenüber diesem Möchtegern-Gott Baal. Ihr denkt, ihr hättet alles raus. Ihr denkt, ihr hättet das alles im Griff. Ihr denkt, ihr könnt da so ein paar Tänze aufführen und euch die Ernte sichern, euch Wohlstand sichern. Nein, Jahwe ist Gott, der wahre Gott. Und damit ist er auch der Herr über Regen und Ernte. Und wenn er sagt, es soll nicht regnen, dann können die Baals Propheten noch so viele Regentänze aufführen. Ain't gonna work. Funktioniert nicht. Denn nur einer hat die Macht über den Regen, über Fruchtbarkeit, über das Leben und über den Tod. Der Regen bleibt aus für 3,5 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen, was das heißt? Vielleicht können wir uns das tatsächlich ein bisschen vorstellen. Die letzten Sommer waren sehr trocken. Und trotzdem, gut, jetzt haben wir wieder mehr Regen und der führt auch zur Katastrophe und da denke ich mir, okay, wir haben es wirklich nicht im Griff. Gott steht aber über all dem. Und das ist das, was Israel endlich wieder glauben muss. Gott hat ein Land, darin Milch und Honig fließt, versprochen. Aber das erfüllt sich nicht ganz automatisch, so am Ende der Zeiten, sagt Bam. Israel muss sich eins machen mit dieser Verheißung. Muss glauben, dass Gott das auch zustande bringt und Israel darf sich nicht abbringen lassen von Gott. Wie können sie Gott von ganzem Herzen vertrauen, wenn der Altar Baals da steht? Es wird nicht berichtet, wie es Israel da in der Dürrezeit ging. Aber es wird von Elia berichtet, wie er selbst Schritt für Schritt Gottes Wort folgt. Elia vertraut Gott vollkommen. Und wir sehen in der Geschichte, wie er ihn versorgt. Er führt ihn an den Bach, da versorgen ihn die Raben. Ich finde die Vorstellung ganz witzig, woher haben die Raben eigentlich das Brot und das Fleisch bekommen? Es gab im ganzen Land kein Essen mehr. Ein bekannter Prediger stellte sich mal diese Frage und ich fand seine Antwort eigentlich ganz witzig. Es gab überall kein Essen mehr, außer vielleicht im Königshaus. Der hatte ja genug. Ich finde es irgendwie witzig, dass die Raben dem Ahab das Essen vom Teller geklaut haben, um es Elia zu geben. Anyway, beiseite. Der Bach trocknet irgendwann aus und es muss ja irgendwie weitergehen. Gott spricht wieder zu Elia und Elia folgt seinem Wort. Er schickt ihn zu einer Witwe im Ausland. Und auch da kümmert sich Gott um alles. Er hat diese Witwe vorbereitet, sie kennt Gott nicht mal. Aber Gott hat sie vorbereitet und sie hört auf Gott, sie hört auf den Propheten. Wenn auch mit Angst, aber sie tut es. Und auch das, finde ich, hat eine gewisse Ironie, ähnlich wie bei den Raben. Die Frau lebt da in Zapat und das ist die Hochburg von dem Gott Baal. Das ist der Ort, wo die Frau von Ahab herkommt. Aber die lässt sich bewegen. Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich ganz auf ihn einzulassen. Das ist alles, was er sich wünscht, dass wir ihm vertrauen. Vollkommen. In der Geschichte sehen wir, dass Gottes Macht größer ist als alle anderen Mächte. Dass so ein fremder Gott wie Baal ein Witz ist im Vergleich zu ihm. Gott zeigt, dass er jedes noch so kleine Detail im Blick hat. Das Essen der Witwe wird nicht alle. Solange der Regen ausbleibt, ist der Mehltopf gefüllt. Und Gott zeigt, dass er die Macht hat über Leben und Tod. Denn nach einiger Zeit stirbt auch der Sohn der Witwe. Man könnte jetzt fragen, ist das der Lohn für Gehorsam, für den Gehorsam Elias und der Frau, die sich um ihn kümmert? Nein, das ist nur eine weitere Möglichkeit für Gott zu zeigen, dass er über all dem steht. Der Sohn wird wieder auferweckt. Diese ganze Geschichte, alles, was Elia tut, soll den Glauben an Gott, Jahwe, wieder aufrichten. Und mit dem Glauben an Gott soll auch der Glaube an seine Verheißung wieder erwachen. Daran, dass Gott das alles erfüllen kann und will. Und nicht erst am Ende der Zeit, sondern jetzt. Ihr Lieben, seid ihr noch bei mir? Ungefähr. Wir haben eine Verheißung bekommen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Erben. Wir sind berufen, die Werke zu tun, die Jesus getan hat. Und noch größere. Sein Wort ist voll von seinen Verheißungen. Die Verheißung, dass er Gebete erhört. Die Verheißung, dass wir seine Stimme hören können. Die Verheißung, dass er uns leitet, dass er uns nahe ist, dass wir wertvoll sind, dass er uns versorgt. Glaubst du, dass du Zugang hast, direkten Zugang zu Gott, dem Vater? Glaubst du das wirklich? Oder willst du dich doch lieber zurückziehen, wenn du was falsch gemacht hast? Glaubst du, dass er dich mit allem versorgt, was du brauchst? Mit allem, wie sein Wort es sagt? Glaubst du, dass er deine Gebete wirklich erhört, wie sein Wort es sagt? Glaubst du, dass seine Macht alle anderen Mächte übersteigt? Ihr Lieben, wir haben gesehen, dass Israel Schwierigkeiten hatte, dieser Verheißung zu glauben, dass sie dem nicht gefolgt sind oder dass sie da nicht dran geblieben sind. aber die Verheißung gilt immer noch. Sie gilt für Israel und dank Jesus Christus gilt sie uns. Was ich aber an so vielen Stellen sehe, ist, dass auch wir den Glauben daran verloren haben. Wir machen irgendwie unsere Programme, aber leben wir wirklich in der Verheißung? Der Glaube reicht vielleicht dafür, dass wir am Ende unseres irdischen Lebens in den Himmel kommen, in der Ewigkeit landen. Das ist auch gut, wunderbar. Dafür ist Jesus auch gestorben. Aber es gibt noch so viel mehr als das in der Zwischenzeit. Jesus ist jetzt hier. Das Leben der Auferstehung ist jetzt hier. Gott hat so viel mehr für uns. Ich würde gerne noch ein bisschen praktischer daran gehen. Das würde jetzt heute aber ein bisschen in den Rahmen springen. Deswegen mache ich das nächste Woche weiter. Nämlich ganz praktisch, was hindert uns eigentlich daran zu glauben? Was hindert uns zu glauben? Wie wächst Glaube? Also kleiner Cliffhanger, darum geht es nächste Woche. Die Bibel ist voll von seinen Verheißungen. Vielleicht wäre es zu viel, alles auf einmal glauben zu wollen, aber vielleicht gibt es ja einen Bereich in deinem Leben, wo du merkst, da zweifle ich eigentlich an seiner Macht. Da zweifle ich eigentlich daran, dass er das wirklich im Blick hat, wirklich macht. Ist es vielleicht bei den Finanzen oder ist es in Beziehung oder ist es, was Gebetserhörung angeht oder ist es im Bereich Versorgung? Wir glauben an einen Gott, der die Antworten hat und Antworten gibt. Lasst uns auch in diesem Glauben leben. Und Gott, so bitte ich dich, dass du Glauben wieder aufrichtest in uns. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und du hast gesagt, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und so bitte ich dich, dass du das Wirklichkeit machst, dass du zu unseren Herzen redest, dass du in uns wirkst durch deinen Geist. Amen. Christ alone, cornerstone.